Ich habe jetzt mit Schrecken gehört, die Sitzung heißt viel wissen, wenig glauben. Ich bin hier falsch. Ich habe es umgekehrt gelesen. Darf ich mal, also extrakorporale CO2-Elimination ist das Thema. Würde mich mal interessieren, wer macht denn das? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wer würde es denn gern machen? Naja, also es hält sich in Grenzen. Das heißt, ich brauche den Vortrag eigentlich eh nicht halten, weil das ist die Botschaft. Die Daten dazu sind relativ reich. Ich werde Ihnen versuchen, ein bisschen darzustellen, was es gibt und was die Überlegungen und Indikationen dafür sein könnten. Wir werden ja, wenn Sie öfter mal zu dem Thema irgendwo was hören, dann sehen Sie also solche Videos. Das kann man auch auf YouTube sehen. Ne? Das ist jetzt zwar keine extrakorporelle CO2-Elimination, sondern das ist eine Patientin an der ECMO in New York, die da hier durch die Gänge wandelt. Und das ist natürlich cool. Ne? Also wenn Sie sowas machen, das ist natürlich cool. Das haben wir uns auch gedacht. Wir wollen ja auch cool sein. Und das ist eine Patientin von uns. Ja? Das ist eine extrakorporelle CO2-Elimination mit einer Doppellumenkanüle hier in der Vena jugularis. Das ist am Tag 15, nachdem die Patientin 15 Tage lang zunehmend mobilisiert wurde. Am Tag 15 hat sie es zum ersten Mal zum Gehen geschafft. Und Sie sehen, wir sind nicht ganz so cool wie die New Yorker. Die Patientin hat Schwierigkeiten beim Gehen, die ist muskulär massiv abgebaut. Die war vorher 30 Tage an der ECMO, ist dann sozusagen down gegradet worden auf ein CO2-Eliminationsverfahren und Sie sehen auch, was das für ein Personalaufwand ist. Und wenn Sie mit Firmenangaben oder Firmenprospekten konfrontiert sind, dann schaut das so aus. Ja? Also eine Patientin, die mehr oder weniger auf einer Normalstation hier fröhlich mit einer Pflegeperson offensichtlich hier mobilisiert wird. Und das sind so in etwa die Dinge, die Diskrepanz zwischen dem, was der Anspruch offenbar ist und was die klinische Realität ist, konfrontiert wird. Andererseits, Daten zur CO2-Elimination gibt es solche nicht. Das sind Daten zur respiratorischen ECMO, also zur VV-ECMO aus dem ELSO-Register. Und Sie sehen die Anwendungshäufigkeit. Das beginnt hier im Jahr, beginnt hier im Jahr 1990 und da ist es 2015. Sie sehen, diese Anwendungshäufigkeit ist von 2009 an sprunghaft gestiegen. Also man ist schon, wenn man jemanden sowas reinsteckt und extrakorporalen Gasaustausch macht, ist man schon sozusagen hip und könnte auch Sinn machen. Das sind nämlich die Überlebensraten aus den großen Studien und da sind wir in den großen Studien der letzten 2, 3 Jahre im Bereich von 67 bis 70%. Also das ist eine valide Therapie, die offensichtlich auch Sinn macht. Da reden wir aber von ECMO. Sie wissen alle, wie extrakorporaler Gasaustausch funktioniert. Es wird also über solche Hohlfasern hier Gas durchgeleitet und um diese Hohlfasern herum strömt das Blut. CO2, also Oxygenierung passiert durch Diffusion aus der Hohlfaser in das Blut und die CO2-Elimination funktioniert ebenfalls anhand eines Konzentrationsgradienten aus dem Blut in die Hohlfaser, vorausgesetzt, Sie schicken da nicht CO2 durch, sondern ein CO2-freies Gas. In der Regel Sauerstoff, also CO2 diffundiert hier aus dem Blut in die Hohlfaser und wird abtransportiert über den Gasfluss, den Sie da durchschicken. Und aus diesem Grund ist es ganz vereinfacht gesagt so, dass die Oxygenierung von der Menge des Blutes abhängt, die Sie da durchschicken. Desto mehr Sauerstoff kann aufgenommen werden. Und die CO2-Elimination steigt an, je mehr Gas Sie durch diese Hohlfasern schicken, weil das CO2 dann schneller abtransportiert wird und der Konzentrationsgradient sozusagen wieder auf maximal gestellt wird und CO2 wieder nachdiffundieren kann. Es ist nicht ganz so einfach, das CO2 hängt nicht, die CO2-Elimination hängt nicht nur vom Gasfluss ab, sondern auch ein bisschen vom Blutfluss. Klarerweise, Sie müssen ja das CO2 hinschaffen an die Membran. Und dieses Schema zeigt Ihnen das. Blau ist die CO2-Elimination und rot ist die Oxygenierung bei einem konstanten Gasfluss. Und hier ist auf der X-Achse ist der Blutfluss aufgetragen. Beginnt hier mit 200 Milliliter, 400, 600, 800 und geht dann rauf bis 7,5 Liter pro Minute. Und Sie sehen, CO2-Elimination beginnt hier etwa im Bereich von 200 bis 300 Milliliter pro Minute Blutfluss anzusteigen. Bei konstantem Gasfluss steigt dann sehr steil an und erreicht hier ein Maximum bei etwa 1 bis 1,5 Litern Blutfluss pro Minute. Ab diesem Zeitpunkt hier ist die CO2-Elimination nur mehr vom Gasfluss abhängig. Das heißt, mit einer weiteren Steigerung des Blutflusses können Sie hier nicht mehr CO2 eliminieren. Bei der Oxygenierung ist das anders. Je mehr Blut Sie da durchschicken, desto mehr Sauerstoff wird zum Patienten befördert und die Oxygenierung steigt an. Das heißt, wenn Sie nur CO2 eliminieren wollen, können Sie das hocheffektiv mit Geräten machen, die Blutflüsse von mit einem Liter, 800 Milliliter oder etwas mehr als einem Liter prozessieren können. Mehr brauchen Sie dazu nicht. Und das ist der Hintergrund der Geräte, die zunehmend auf den Markt drängen, mit dem Argument, dass niedrige Blutflüsse kleine Kanülen brauchen. Kleine Kanülen bedeutet weniger Invasivität, es wird weniger Blut extrakorporal prozessiert und damit soll das Risiko der Verfahren ein geringeres sein. Man bezeichnet diese Verfahren hier unter etwa einem Liter pro Minute Blutfluss auch als Low-Flow-Verfahren. Dann gibt es Verfahren, die irgendwo hier zwischen 1 bis 2,5 Litern prozessieren können, das sind die sogenannten Mid-Flow-Verfahren. Und dann gibt es die sogenannten High-Flow-Verfahren, die mehr als 2,5 Liter pro Minute Blutfluss prozessieren können. Und die sind primär für die Oxygenierung gedacht und entsprechen letztlich einer vollen ECMO. Wenn wir uns die Indikationen anschauen, dann kann man ganz grob sagen, das kardiale Pumpversagen ist natürlich eine Domäne der venoarteriellen ECMO, das hypoxische Lungenversagen eine Domäne der venovenösen ECMO im Sinne von hohen Blutflüssen, die sie venovenös fahren. Und das rein hyperkapnische Lungenversagen, das wäre theoretisch eben eine Frage der extrakorporalen CO2-Elimination. Manchmal ist auch das hypoxische Lungenversagen in Diskussion, was CO2-Eliminationsverfahren betrifft, weil die ganze Geschichte nicht neu ist. Die ganze Geschichte kommt eigentlich aus, wie so vieles im schweren Lungenversagen, aus der Gattinoni-Gruppe und zwar im Jahr 1980 zum ersten Mal an einem Fall beschrieben und 1986 im JAMA publiziert. Man hat hier unter dem Begriff ECO2R oder ECO2R hier eine Studie mit venovenöser ECMO durchgeführt, wo man als Ziel eine protektive Beatmung hatte mit niedrigen Blutflüssen und CO2-Elimination. Und man konnte hier CO2 eliminieren und konnte die Beatmung auf damals protektiv gesehene Werte einstellen. Das war ein Piep von 15 bis 25, also ein hoher Piep. Also die Oxygenierung hat im Wesentlichen über die Lunge erfolgt. Eine Atemfrequenz von 3 bis 5 und einen sehr protektiven Beatmungsdruck im Jahr 1986 von 35 bis 45 cm Wassersäule. Und damals war ein Survival von fast 50% bei diesen schweren ARDS-Patienten ein sehr guter Outcome und damit war dieses Verfahren in gewisser Weise etabliert für ausgewählte Patienten. Lange Jahre ist dann nichts passiert und dann ist das erste Gerät auf den Markt gekommen, das für reine CO2-Elimination gedacht war. Das war die sogenannte ILA oder PECLA. Arteriovenöses System, sehr simpel, besteht aus einer Gasaustauschmembran und einem Schlauchsystem. Das Ganze wird pumpenlos gefahren, implantiert über die Arteria femoralis und die Vena femoralis und über die Blutdruckdifferenz wird das Gerät perfundiert. Abhängig von der Kanülengröße, abhängig vom Herzzeitvolumen, abhängig vom Blutdruck des Patienten wird es mit einem gewissen Blutfluss so im Bereich von 800 Milliliter bis maximal 1,5 Liter pro Minute perfundiert und damit können Sie hocheffektiv CO2 eliminieren. Es gibt mittlerweile eine Reihe anderer solcher Systeme auf dem Markt, die sind alle pumpengetrieben. Sie sind alle für niedrige bis mittlere Flüsse ausgelegt und sie sind alle venovenös. Dieses System gibt es in Österreich zurzeit nicht mehr, das ist ein italienisches Produkt und wenn Sie das sich anschauen, dann kommt Ihnen das vielleicht bekannt vor, das schaut aus wie alte Hämofiltrationsmaschinen und das kommt auch aus dieser Technologie, das ist eine Rollerpumpe und hier ist ein CO2-Eliminationsmembran dazwischen geschaltet. Es gibt ein System, das rein für CO2-Elimination gedacht ist, eine kleine Zentrifugalpumpe inklusive Gasaustauschmembran ist hier eingebaut und es wird auch über einen relativ kleinen Doppellumenkatheter venovenös gefahren, nennt sich respiratorische Dialyse. Mittlerweile auf dem Markt, also heuer wird das eingeführt, ein Add-on zu einer Hämofiltrationsmaschine der Firma Gambro, wo hier eine CO2-Eliminationsmembran dazwischen geschalten wird und über eine Kombination mit einer Hämofiltration hier CO2 eliminiert wird. über einen ganz normalen Hämodialysekatheter. Allerdings muss man Blutflüsse zwischen 300 und 400 Milliliter pro Minute anstreben, um eine halbwegs effektive CO2-Elimination zu erreichen. Und das bedeutet auch, dass Sie dieses System zurzeit nicht mit Citrat antikoagulieren können, sondern Sie brauchen eine Heparin-Antikoagulation. Das ist eine Konsole, die letztlich eine vollwertige ECMO-Konsole ist, wo es aber modulmäßig Systeme, Kanülen, Schlauchsysteme und Membranen gibt, die auch für niedrige Flüsse optimiert sind. Also Sie können das auch in einem relativ wenig invasiven Setting als Low-Flow- oder Mid-Flow-Verfahren fahren. Und es nennt sich ILA-Active, das ist sozusagen, kommt aus der ILA-Therapie, weil hier auch die gleiche Membran drinnen ist. Active bezieht sich auf die kleine Pumpe, die hier vorgeschaltet ist, also das wird nicht mehr AV implantiert, sondern VV mit einer Doppellumenkanüle gefahren und stellt letztlich das Prinzip einer venovenösen ECMO dar, wo man eben solche optimierten kleineren Systeme verwendet. Die Firma hat ganz bewusst den Terminus ECMO rausgelassen aus allem, was sie tut, um so ein bisschen zu implizieren, dass das, was sie da tun, eigentlich nicht ECMO ist. Schauen wir einmal auf die Indikationen. Wenn Sie sowas haben, wissen Sie, womit Sie es zu tun haben, mit einem ARDS. Und die Frage ist, ist die extrakorporale CO2-Elimination, so wie von Gattinoni publiziert, ein sinnvolles Tool, um beim ARDS vielleicht protektive oder sogar ultraprotektive Beatmung zu erreichen? Die Rationale dahinter ist, die Oxygenierung passiert nach wie vor über die Lunge, aber Sie brauchen dazu weniger Beatmungsinvasivität, weil das anfallende CO2 wird über das extrakorporale Verfahren eliminiert. Die Rationale dahinter ist diese. Diese Kurven kennen Sie wahrscheinlich, das sind herausgerechnete Kurven aus ARDS-Studien, aus Beatmungsstudien, wo man sieht, dass die Mortalität eigentlich mehr oder weniger linear mit dem Beatmungsdruck ansteigt. Und im Umkehrschluss wäre es natürlich toll, wenn wir den Beatmungsdruck senken könnten und damit auch die Mortalität senken könnten. Das ist die Rationale dahinter. Geht das mit einem CO2-Eliminationsverfahren? Diese Studie zeigt Ihnen ja, das geht. Das sind ARDS-Patienten, PA2-FR2-Ratio 75 bei Einschluss, also schweres ARDS, CO2-73, PH7-23. 2 Stunden nach Beginn mit einer AV-ILA hat sich der pH-Wert normalisiert. CO2 ist auf 44 gesunken und das bleibt auch so 24 Stunden später. Also das ist ein effektives Verfahren. Gleichzeitig kann man das Tidalvolumen von 6,6 Milliliter pro Kilogramm auf 4,4 reduzieren. Also trotz einer geringeren Beatmungsinvasivität haben Sie besseren Gasaustausch und Sie haben sogar eine bessere Oxygenierung. Die steigt hier von 75 auf 110 an bei etwa gleichbleibendem PEEP, der hier relativ hoch angesetzt war. Die Theorie, warum das besser wird, ist unter anderem die, dass Sie durch das verminderte CO2 einen geringeren CO2-Anteil in der Alveole haben und dadurch der O2-Anteil in der Alveole steigt und Sie den Patienten besser oxygenieren können. Was Sie noch haben, dass Sie durch die CO2-Elimination eine Absenkung des Pulmonalisdruckes haben. Das ist hier mal gemessen worden aus der Kölner Gruppe. Also auch das, was beim ARDS oft ein Problem ist, kann sich dadurch etwas bessern, nämlich ein mittlerer Abfall des mittleren pulmonalarteriellen Druckes unter CO2-Elimination offen durch Behebung der respiratorischen Azidose. Dieser Effekt kann übrigens auch einen negativen Effekt haben, das haben wir mal gemessen bei Patienten an ILA-Active. Wenn man hier den Blutfluss konstant lässt und den Gasfluss an der Membran steigert, geht das CO2 natürlich runter. Aber wir haben auch gesehen, dass vor allem initial es zu einer, bei hohen Gasflussraten zu einem Abfall der Oxygenierung kommt, der sich dann meistens nach ein paar Stunden oder Tagen wieder bessert. Möglicherweise liegt das daran, dass durch diese Vasodilatation, die Sie hier im Pulmonalis-Stromgebiet machen, es zu einer Vergrößerung des Shunts kommt und dadurch es zu einer zumindest initial Verschlechterung der Oxygenierung. Also damit kann man manchmal rechnen. Die Frage, die sich aufwirft, bringt denn das irgendwas, dass man diese Beatmungsinvasivität reduziert, bringt denn das irgendwas für den Outcome? Es gibt eine italienische Studie, die das untersucht hat mit einem CO2-Eliminationsverfahren, mit diesem DECAP-System. Die haben hier beim ARDS den Beatmungsdruck von 28 reduziert auf etwa 25. Dabei ist ihnen das CO2 angestiegen. Und dann haben sie hier eben dieses DECAP-System initialisiert und haben CO2 eliminiert, sodass pH-Wert und CO2 sich wieder normalisiert haben. Und die haben in der Bronchiallavage inflammatorische Zytokine gemessen und haben gesehen, dass das bei höherem Beatmungsdruck ansteigt und dass das bei CO2-Elimination plus Reduktion des Tidalvolumens und des Beatmungsdrucks wieder abfällt. Das gilt hier also zum Beispiel für Interleukin 6 oder Interleukin 8 oder andere proinflammatorische Zytokine. Der Schluss war, dass der beatmungsinduzierte oder assoziierte Lungenschaden eben durch diese protektive oder von ultraprotektiver Beatmung spricht man, wenn man unter 6 Milliliter pro Kilogramm ideales Körpergewicht geht, dass das damit hintangehalten werden kann. Es gibt eine einzige klinische Studie zu dem Thema, die publiziert ist. Die ist leider vorzeitig abgebrochen worden nach 81 Patienten. Aber die Rationale dahinter war die Frage des verbesserten Outcomes durch eine ultraprotektive Beatmung. Das heißt, man hat hier 3 Milliliter pro Kilogramm ideales Körpergewicht mit diesen konventionellen 6 Milliliter pro Kilogramm verglichen. Für die 3 Milliliter hat man eine AV-ILA implantiert, um extrakorporal CO2 eliminieren zu können. Das hat funktioniert. Man hat bei diesen Patienten gesehen, das ist hier die ILA-Gruppe, die sind wirklich auf 3 Milliliter pro Kilogramm zu reduzieren gewesen. Wir haben damals bei dieser Studie mitgemacht und es war am Anfang schon etwas befremdlich, dass manche Patienten mit Tidalvolumina von 180 Milliliter adäquat beatmet hätten sein sollen. Das hat für die Oxygenierung aber keine Rolle gespielt. Diese Patienten haben wunderbar oxygeniert und das anfallende CO2 ist extrakorporal eliminiert worden. Man muss dazu sagen, dass sehr hohe PEEP-Werte in dieser Studie vorgeschrieben waren und damit ging das. Das Problem ist, das sind die Outcome-Daten. Keine Verkürzung der Beatmungsdauer, keine Verkürzung des Aufenthalts auf der Intensivstation und absolut kein Unterschied, was die Mortalität betrifft. Man hat Subgruppen analysiert in der Gruppe mit einer PF-Ratio unter 150, also mit besonders ausgeprägter Oxygenierungsstörung, hat man gesehen, dass die Beatmungsdauer in der ILA-Gruppe etwas oder signifikant verkürzt war. Das ist aber alles an Daten, die es zum ARDS und extrakorporaler CO2-Elimination gibt. Also es steht letztlich der Nachweis aus, dass dieses Verfahren am Outcome irgendetwas ändert und dass die ultraprotektive Beatmung, die Sie damit erreichen können, etwas ändert. Es kann eine effektive CO2-Elimination durchgeführt werden. Teils sind diese Geräte relativ leicht zu handhaben, teils aber auch nicht. Invasivität ist zumindest gegenüber einer vollen ECMO meist als reduziert zu betrachten. Es gibt aber auch überhaupt keine Daten über Komplikationsraten, dass die mit so einem minimalinvasiven Gerät geringer wären als unter einer ECMO. Das funktioniert auch. Sie können protektiv beatmen, Sie können auch ultraprotektiv beatmen, aber eben es gibt keine Evidenz für die Verbesserung des Outcomes. Für mich ist die Indikation im schweren Lungenversagen für ein CO2-Eliminationsversagen diese hier, eine nicht akzeptable Beatmungsinvasivität. Das heißt, wenn ich gar nicht in den Bereich einer protektiven Beatmung komme, eine ultraprotektive Beatmung, dafür glaube ich, gibt es keine harten Daten. Wie ist das mit dem hyperkapnischen Lungenversagen bzw. mit der Intubationsvermeidung? Intubationsvermeidung ist in. Nach wie vor können Sie mit solchen Bildern, so wie ich hier, wunderbar Eindruck schinden. Ich weiß nicht, ob mir das bei Ihnen gelingt. Die Frage ist, ob da die CO2-Elimination besser zu untermauern ist. Das ist eine Studie, die jetzt auch schon ein paar Jahre alt ist. Da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat 612.650 COPD-Patienten mit akuter Exazerbation ausgewertet und hat sich angeschaut, wie es von 1998 bis 2008 mit der Mortalität ausschaut, abhängig davon, welche respiratorische Unterstützung diese Patienten brauchen. Und Sie sehen, wenn die mit nicht invasiver Beatmung durchkommen, dann haben sie eine relativ geringe Mortalität, zumindest eine um 677% reduzierte Mortalität, als wenn sie primär intubiert werden müssen. Logischerweise, weil wir davon ausgehen können, dass die, die primär intubiert werden müssen, ein größeres Problem haben. Die interessante Gruppe ist aber die, Das sind die Patienten, die primär nicht invasiv beatmet worden sind und dann sekundär intubiert worden sind. Und Sie sehen, die Mortalität ist noch einmal um 60% höher als die, die primär intubiert werden mussten. Das heißt, das ist eine High-Risk-Gruppe. Und die Frage ist, wenn man das verhindern könnte, würden wir vielleicht die Prognose verbessern. Es gibt ein paar Daten dazu. Diese Daten hier sind mit der AV-ILA gemacht worden. 21 Patienten, die die Kriterien eines NIF-Versagens erfüllt haben, haben die ILA bekommen statt den Tubus. Und Sie sehen also, das ist wirklich bei 19 von diesen 21 gut gegangen und nur zwei dieser Patienten mussten intubiert werden. Man hat das mit historischen Kontrollpatienten gematcht und hat keinen Überlebensvorteil gesehen. Also auch hier haben wir bezüglich des Outcomes keine sehr guten Daten. Das ist eine sehr kleine Studie, auch da konnte man mit einem anderen CO2-Eliminationsverfahren die Intubation bei diesen Patienten vermeiden. Und das ist die neueste Studie zu dem Thema, die dritte, die es gibt. Die ist jetzt gerade publiziert worden, deswegen möchte ich sie mit Ihnen etwas genauer anschauen. Auch nicht sehr viele Patienten, 25 Patienten mit akut exazerbierter COPD mit NIF-Versagen und die haben eben ein gepumptes Verfahren bekommen, eine ILA Active im Low- oder Mid-Flow-Blutflussspektrum mit Doppellumenkanülen. Und Sie sehen, also hier ist die Intubationsrate schon etwas höher. 11 Patienten mussten intubiert werden, 14 nicht. Die Mehrheit musste dann eben doch nicht intubiert werden. Das, was der Wermutstropfen an dieser Studie ist, dass die Komplikationsrate relativ hoch ist. 14 Patienten haben doch schwerere Komplikationen erlitten. Darauf möchte ich dann noch kurz eingehen. Aber Sie sehen, die CO2-Elimination wieder hocheffektiv. Also das CO2 lässt sich in kürzester Zeit normalisieren, genauso wie der pH-Wert, und das tut auch dem Patienten sichtlich gut, wenn Sie die Atemfrequenz hier anschauen. Also das funktioniert und dieses Konzept grundsätzlich kann man damit ökonomisieren und wahrscheinlich auch eben durch die verringerte Atemfrequenz die Überblähung verbessern. Was ist rausgekommen? Insgesamt weniger Beatmungstage in der ECO2R-Gruppe, weniger Tracheotomien, das wäre ja wunderbar. Aufenthaltsdauer im Krankenhaus nicht verkürzt, und die Mortalität auch nicht unterschiedlich. Das war wieder eine historische Kontrollgruppe im Übrigen. Das Problem ist das hier. Major Bleeding, 11 Patienten. Das sind so Dinge wie Lungenblutung, Hämatothorax, retroperitoneales Hämatom. Also da muss man sich fragen, ob der Tubus vielleicht nicht doch, zumindest was die Blutung betrifft, das gesündere Device gewesen wäre. Seltener sind device-related Komplikationen, aber sowas wie Luft- oder extrakorporales Clotting ist auch nicht das, was man sich bei so einem Patienten wünscht. Man muss dazu sagen, es hat keinen Einfluss auf die Intubationsrate gehabt, diese Blutungen, es hatte keinen Einfluss auf die Mortalität, soweit man das bei 25 Patienten herausrechnen kann. Und was ich mir gedacht hätte, da waren mehrere Zentren beteiligt, auch solche, die nicht sehr viel Erfahrung mit der Therapie hatten, aber es war auch kein Center-Effekt sozusagen nachweisbar, was die Komplikationsrate betrifft. Also muss man das sehr wohl im Hinterkopf behalten, dass wenn man sowas macht, dass das sehr wohl schwere Komplikationen nach sich ziehen kann und das muss man wissen und man muss mit diesen Komplikationen umgehen können. Das ist nicht ein Patient, den wir in diese Studie eingebracht haben, bei der wir eben auch beteiligt waren. Das ist ein anderer Patient und Sie sehen also hier, wenn Sie genau schauen, da ist eine Klemme drauf auf diesem Schlauch, der ist nämlich hier runtergerutscht vom Pumpenkopf und das macht einmal primär eine Riesensauerei. Das ist ein anderer Patient, der ist hier, ich bin zugegeben, an einer ECMO gewesen. Auch da hat sich eine Verbindung gelöst und Sie sehen also, wenn Sie das Ihrem Putztrupp auf Ihrer Intensivstation beichten müssen, dann sollten Sie vielleicht immer Blumen irgendwo gespeichert haben. Das ist eine Kanüle, die im Patienten sich aufgelöst hat. Sowas wünscht man sich auch nicht unbedingt. Ich zeige Ihnen diese Bilder nur, Respekt, ich habe es Respekt und Umsicht genannt, weil ich glaube, dass man mit diesen Verfahren entsprechend diese beiden Eigenschaften sich aneignen sollte und wahrscheinlich auch eine gewisse Erfahrung. Also ich bin kein Freund des Wildwuchses von zumindest gepumpten mit zumindest keinen Low-Flow-Verfahren mehr. Ich glaube, da tun sie im Grunde das Gleiche, was sie mit ECMO tun, auch wenn die Zielsetzung eine andere ist. Trotzdem, um wieder etwas positiver abzuschließen, das ist ein Patient, der in dieser Eclair-Studie drinnen war, 67 Jahre, den zeige ich Ihnen, weil es manchmal schon ganz beeindruckend ist, was das Zeug kann. Der kommt hier, der hat eine Lungenfibrose, der hat 15 Liter pro Minute schon zu Hause an Sauerstoff gehabt und jetzt kommt er wahrscheinlich mit einem Infekt und einer zunehmenden Dyspnoe, wird nicht invasiv beatmet mit 0,5 FiO2. Das Gas mäßig, 727 pH, Oxygenierung geht, aber das CO2 74, so schaut das Lungenröntgen aus bei der Aufnahme. Und 3 Stunden später ist er unter NIF mit einer eigentlich letztlich als NIF-Failure zu betrachten. Der pH wird eigentlich nicht besser, das CO2 wird nicht besser, die Atemfrequenz von 38 auf 52 mittlerweile gestiegen und das ist eigentlich ein Intubationskriterium. Patient kommt, weil er in Richtung Lungentransplantation gemanagt werden soll und wir an ein CO2-Eliminationsverfahren sehen, also hier Doppellumenkanüle. Sie sehen auch, und das ist ganz bewusst so fotografiert, das ist unmittelbar nach Anlage des Systems. Der wirkt nicht sehr glücklich. Ja, Sie sehen auch hier High Flow Nasal Oxygen, das kombinieren wir ganz gerne, so eine Oxygenierung hier über dieses ganz gut tolerierte Device und die CO2-Elimination über das extrakorporale Verfahren. Das ist der Patient am nächsten Tag. Ja, also man sieht, also empathisches Personal, man weiß nicht, wer ist glücklicher, der Patient oder das Personal. Und Sie sehen, also der wird ins Querbett mobilisiert und kann hier Physiotherapie machen und kann letztlich muskulär kompetent gehalten werden. Und das ist für die geplante Lungentransplantation natürlich eine ganz wesentliche Geschichte. Und er ist sozusagen im Leben weiter verankert. Dieses Bild zeigt Ihnen zwei Dinge. Das erste, diese kreative Fixierung des Schlauchsystems hier an einem Deckenstativ, das rate ich Ihnen nicht. Ja, ich habe das trotzdem fotografiert, weil ich darauf gestoßen bin, bevor ich das in kürzester Zeit wieder abmontiert habe. In dem Moment, wo sich der Patient nach vorne beugt und was trinken will, schwupp, hängt die Kanüle an der Decke. Tun Sie es nicht. Ja. Wenn Sie da auf dem vorigen Bild schauen, das tun Sie. Ja, bitte, das nicht. Und das Zweite, was ich Ihnen zeigen will, CO2-Elimination führt zu ungeahnten kreativen Kräften. Wenn Sie schauen, was der Patient hier liest, der liest also Oxford Handbook of Plato. Davor hat er das nicht gemacht. Und das ist dann die Transplantation. 10 Tage später wird er akut transplantiert und das Ganze ging Gott sei Dank gut aus. Das ist eine Indikation, die wahrscheinlich selten oder zumindest nur in Transplantationszentren schlagend wird, die aber, glaube ich, wahrscheinlich mittlerweile die am besten gesicherte ist. Das ist eine Studie aus dem Jahr 2006. Hier hat man ILA gemacht und hat das sehr lange teilweise gemacht, hat die Patienten wach und spontan atmend gehalten und konnte von diesen 12 Patienten 10 erfolgreich transplantieren. Das ist unsere Serie, 20 Patienten analysiert, relativ jung, eben weil Lungentransplantationskandidaten, immerhin ein Drittel dieser Patienten zur Re-Lungentransplantation gebridged. 75% dieser Patienten kamen intubiert auf die Station, 25% kamen wach auf die Station. Die Hälfte hat eine AV-ILA bekommen und die Hälfte hat eine pumpengetriebene ILA bekommen. Immerhin 20% dieser Patienten mussten sekundär geswitcht werden, wegen eines Rechtsherzversagens auf eine VA-ECMO. Das heißt für uns, dass das zwar ein gutes Verfahren ist, aber dass sie das im Hintergrund haben müssen. Das bedeutet aber auch, dass sie in einem Zentrum sein müssen, dass das kann im Zweifelsfall. Von diesen 75% invasiv beatmeten konnten wir einen Teil extubieren sekundär, beziehungsweise eigentlich fast alle Patienten auf Spontanatmung am Tubus oder am Tracheostoma, das relativ früh angelegt worden ist, weanen. Das heißt, diese Patienten waren dann wach, spontanatmend und letztlich auch einer Physiotherapie zugänglich. Wieder eine hocheffektive CO2-Elimination und in kürzester Zeit eine Normalisierung des pH-Wertes. Also das geht auf jeden Fall. Und der Outcome war eigentlich auch sehr erfolgversprechend. 19 von diesen 20 Patienten konnten erfolgreich zur Transplantation gebridged werden. Und die meisten dieser Patienten sind auch in einem relativ guten Zustand aus dem Krankenhaus gekommen. Meiner Meinung nach ist genau das der entscheidende Punkt, dass Sie diese Patienten wach haben, Sie können sie mobilisieren, Sie können sie physiotherapeutisch betonen. Auch das wieder so ein Bild, wo ich etwas zur Vorsicht raten würde. Also Sie sehen hier eine AV-ILA und die ist hier gutgläubig abgestellt auf irgendeinem Gerät, das mit Rollen ausgestattet ist. Also Sie sehen, an unserer Station sollte man am Risk Management arbeiten. Aber auch das sind eben Dinge, die Sie, das erleichtert Ihnen natürlich die Doppellumenkanüle, wenn Sie nicht in der Leiste hier kanüliert sind, dass Sie die Patienten eben auch zum Stehen und zum Gehen bringen können und entsprechend atemtherapeutisch behandeln. Das heißt, zur zweiten Indikationsgruppe, hyperkapnisches Lungenversagen, auch da ist eine hocheffektive CO2-Elimination möglich. Intubationsvermeidung gelingt häufig, sogar in der Mehrzahl der Patienten. Es gibt aber auch hier keine harte Evidenz für eine Verbesserung des Outcomes. Ich glaube, die härteste Evidenz, die es noch gibt, betrifft Bridging zur Lungentransplantation. Und Sie müssen aufpassen, welches Verfahren Sie anwenden. Ich glaube, dass alle Verfahren, die schon in Richtung ECMO gehen oder die irgendwo eine Hybridstellung zwischen den Verfahren einnimmt, letztlich an einem Zentrum durchgeführt werden sollten, das auch ECMO kann und eine gewisse Erfahrung damit hat. Das heißt, zweite Indikationsgruppe, Intubationsvermeidung, wenn Sie eine Rationale dafür haben, wenn Sie wirklich glauben, das macht Sinn, bei diesen Patienten das zu vermeiden, dann kann Ihnen dieses Verfahren das machen und das Bridging zur Lungentransplantation, glaube ich, ist ein wirklich guter Grund, das zu versuchen. Herzlichen Dank.